NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Moin und herzlich willkommen zu Ihrem Kirchenmagazin. Ich bin Britta Jensen und ich freue mich auf die Zeit mit Ihnen. Sie wird sommerlich leicht mit Themen, die sich rund um den Urlaub drehen. Denn auch das muss sein, einfach mal die Seele baumeln lassen und den Alltag weit wegschieben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Ich freue mich für alle, die jetzt gerade Urlaub haben und diesen vielleicht sogar hier bei uns im schönen Norden verbringen. Aber was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Urlaub? Das hat sich Oliver Vorwald auch gefragt und hier kommen seine Antworten.
Auch er ist dann mal weg, ein paar Wochen offline, ganz für sich. So erzählen es die Evangelien. Bevor Jesus mit dem Wundermachen und Menschenfischen anfängt, zieht er sich für 40 Tage in die Wüste zurück. 40 Tage mit Wind im Haar, Sand zwischen den Zehen, Fasten und Meditieren. Diese Wochen tun ihm gut. Anschließend geht Jesus voller Elan seine große Aufgabe an. Und auch während der Wanderschaft mit den Jüngerinnen und Jüngern gönnt er sich immer wieder solche Auszeiten.
In jenen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten. Jesus verließ den Ort. Er fuhr mit dem Boot zu einer abgelegenen Stelle, um allein zu sein.
Auszeit, Selbsterfahrung, Urlaub, moderne Begriffe. Die Bibel kennt sie nicht. Aber sie weiß, wie wichtig Erholung für den Menschen ist. Das dritte Gebot fordert, einmal in der Woche alles stehen und liegen zu lassen, am siebten Tag. Erklärt wird diese Regel, das Sabbatgebot, mit dem Hinweis auf die Schöpfungsgeschichte. 6 Tage ackert und rackert Gott, schafft Berge, Meere, Tiere, Pflanzen und Menschen. Anschließend legt er einen Ruhetag ein. Und so sollen es auch die Menschen machen. Der Begriff Urlaub stammt übrigens aus der Sprachwelt des Mittelalters. Er meint die Freiheit, weggehen zu dürfen. Knechte und Mägde konnten sich diese Erlaubnis beim Altbauern einholen, dem sogenannten Ur. Aus beiden Worten entsteht dann Urlaub. Zwar entstehen im 18. und 19. Jahrhundert viele Seebäder und Kurorte in Deutschland, die sind aber zunächst nur etwas fürs wohlhabende Bürgertum oder für Adelsfamilien. Der Erholungsurlaub im heutigen Sinn entwickelt sich erst im Lauf des 20. Jahrhunderts, als entsprechende Gesetze erlassen werden.
Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde und das Meer gemacht, mit allem, was dort lebt. Aber am siebten Tag ruhte er. Deswegen hat der Herr den Ruhetag gesegnet und ihn zu einem heiligen Tag gemacht.
Fasten, Meditieren in der Wüste, eine kurze Auszeit in den Bergen, die Stille auf dem Wasser. Auch wenn die Bibel den Urlaub nicht kennt, so räumt sie doch der regelmäßigen Erholung einen großen Stellenwert ein. Heißt, der Mensch kann auch wirklich dann voller Elan seine Aufgaben anpacken, wenn er regelmäßig offline geht, einfach mal weg ist.
Also einfach mal das Handy ausschalten, nicht erreichbar sein und den Moment genießen. Eine Art, mal komplett abzuschalten, ist das Pilgern. Auf den Weg machen und dabei ganz bei sich sein. Wer auf diese Art unterwegs ist, der braucht aber auch einen Platz zum Schlafen. Beliebt ist da die klassische Pilgerherberge.
Die beherbergt die Pilger. Also die sorgt dafür, dass die Pilger ein Dach über den Kopf haben, dass sie einen Ort haben, wo sie ihre müden Knochen ausruhen können und wo sie sich waschen können, wo sie sich was essen zubereiten können, also wo sie einfach eine Rast haben auf dem ganzen langen Weg. Die sind nicht groß irgendwie besonders ausgeschmückt oder besonders komfortabel, die sind schlicht, einfach, rustikal.
Petra Maria Gerber betreut selbst eine Pilgerherberge bei uns im Norden an der Via Baltica, die gehört zum deutschen Jakobswegenetz.
Die haben aber in der Regel irgendwie eine Liege oder irgendwie ein Bett, einen Schlafsack müssen die selber schon mitbringen. Und zum Teil sind das Gemeindehäuser, zum Teil sind das Pfarrhäuser. Manchmal gibt es einfach nur einen großen Gemeinderaum, in dem der Pilger oder die Pilgerin schlafen kann. Manchmal gibt es auch eine kleine Ferienwohnung, die dafür zur Verfügung steht. Je nachdem, wie die Kirchgemeinde oder die Herbergseltern sozusagen, wie die das vorbereitet haben.
Pilgerherbergen gibt es in ausreichender Zahl bei uns im Norden.
Sie können sich darauf verlassen, dass es die gibt, dass sozusagen alle, was weiß ich, 10, 15, 20 Kilometer eine Pilgerherberge ist. Die sind nicht so eng wie direkt an einem Jakobsweg in Spanien. Hier muss man schon ein bisschen auch vorher planen. Also einfach nur aufs Blaue drauf losgehen und schauen, ob irgendwann was kommt. Kann man probieren, aber da kann man vielleicht 10 Kilometer mehr laufen, als man eigentlich möchte.
Besser ist es also, sich frühzeitig anzukündigen in der Pilgerherberge.
Damit ich dann auch wirklich da bin und nicht gerade irgendwo unterwegs mit dem Hund im Wald bin oder sowas. Es ist ja so, wenn man einfach so losgeht und ankommt und keiner aufmacht, weiß der Pilger oder die Pilgerin ja nicht, ob sie ein Dach über den Kopf kriegen kann, ob ich nicht gerade im Urlaub bin oder irgendwie so. Deshalb bin ich immer froh, wenn wenigstens vorher angerufen wird, dass ich mich darauf einstellen kann.
Für die Verpflegung sorgen die Pilger auch selbst.
Und das gehört zu dem Weg, sich selbst auch zu versorgen. Also es ist kein Weg von bequem und kein Weg von, ich lasse mich mal pflegen, sondern es ist also wirklich ein Weg von Selbstversorgung, von auch gucken, wo man unterkommt und auch nicht, dass man jeden Tag eine neue Bettwäsche kriegt, sondern wirklich seinen eigenen Schlafsack mitträgt. Also man trägt wirklich alles das eigene mit sich und geht da mit sich sozusagen mit Verpflegung, mit Schlafsack und mit all dem auf dem Weg.
Wesentlich beim Pilgern ist nicht der Luxus.
Ich finde es immer spannend, was die Pilger so erzählen. Die Pilger sagen sozusagen, die erste Woche ist der Körper. Da haben sie mit Füßen, Wehen, Füßen zu tun, mit Rücken und der Körper, der einfach da sich zu Wort meldet. In der zweiten Woche ist es die Seele, die sich meldet. Man kommt ja zur Ruhe, man kommt ja zu sich. Man ist ja auch raus aus diesen ganzen Bezügen und den ganzen, man so ist. Und in der dritten Woche kommt dann irgendwann mal die Frage nach Gott und nach dem Sinn des Lebens und so.
Wenn Sie nun selbst Lust haben, sich auf den Weg zu machen, dann informieren Sie sich gerne auch im Internet unter Pilgern im Norden. Und diese Tipps kamen von Sarah Oltmanns im Kirchenmagazin bei NDR 1 Welle Nord. Vor dem Reisen kommt das Packen. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich packe grundsätzlich zu viel in meinen Koffer. Es könnte ja doch regnen oder abends kühl sein, also muss auch der dicke Pulli mit und die Regenjacke. Auch Nathalie Giesen überlegt, was sie wirklich für ihre Reise braucht.
Für mich geht es in diesem Sommer auf Radtour. Meine Freunde und ich haben den Elbe-Radweg ausgesucht. Wir wollen eine Woche lang Radfahren und campen. Das bedeutet jede Menge Ausrüstung. Das Zelt muss mit, die Isomatte, der Schlafsack und natürlich darf auch der Gaskocher nicht fehlen. Die Radtaschen, die mir vorher groß vorkamen, sind schnell überladen. Es passt hinten und vorne nicht. So wird das nichts. Ich muss mich beschränken. Brauche ich den sperrigen Gaskocher wirklich? Ich lasse ihn doch lieber zu Hause. Mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Das ist nicht immer einfach, weil ich mich entscheiden muss. Aber es kann sehr befreiend sein. Nur das Wichtigste mitnehmen. Was das ist? Manchmal kann es hilfreich sein, sich diese Frage auch im Alltag zu stellen. Was darf nicht fehlen auf deiner Lebensreise? Und was ist überflüssig? Was möchtest du gerne loslassen? Am Ende brauche ich den Gaskocher tatsächlich nicht. Mal wird die Campingküche, mal die Gaststätte aufgesucht. Oder man teilt sich unter Radreisenden das, was man hat. Und das ist zusammen eine ganze Menge.
Mit leichtem Gepäckreisen ist ganz sicher eine gute Idee. Aber ich wette, wenn ich die Regenjacke zu Hause lasse, dann wird's garantiert regnen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Wer sich im Urlaub nicht komplett zurückziehen möchte, der freut sich vielleicht auf neue Begegnungen. Urlaubsbekanntschaften. Das kann durchaus interessant werden, erzählt Klaus Böllert.
Sitzen Christen, Muslime und Juden zusammen beim Abendessen. Klingt wie der Anfang einer ausgedachten, frommen Geschichte, ist aber tatsächlich ein schönes Urlaubserlebnis von mir. Mit meiner Familie war ich in Montenegro in einem Haus mit mehreren Ferienwohnungen. Jede Wohnung hatte ihre eigene kleine Küche, aber auf der großen Terrasse gab es zusätzlich eine Gemeinschaftsküche mit einem großen Esstisch. Mittwochmorgens kam ein Mann auf mich zu und lud uns ein, zu einem Barbecue, das er mit seinen Freunden für alle Leute in den drei Ferienwohnungen machen wollte. Wie nett, wie ungewöhnlich, wie gastfreundlich, dachte ich, und zugleich, auf so eine Idee bin ich noch nie gekommen, einfach so fremde Leute zum Essen einzuladen. Murat hieß der Mann, der eingeladen hat. Er und seine beiden Freunde kamen aus der Türkei. Und wow, grillen konnten die. Sah alles sehr lecker aus. Ein paar Minuten nach uns kamen auch die drei jungen Männer aus der dritten Wohnung. Sie bedankten sich, aber nein, essen würden sie nicht, denn sie seien aus Israel und gerade an diesem Tag würden Juden fasten. Es war der Trauertag Tisha B'Av, an dem Juden an die Zerstörung des Tempels erinnern.
Die drei Juden redeten zunächst zurückhaltend, wahrscheinlich, weil sie ja nicht wissen konnten, dass alle an diesem Tisch religiös waren. Aber sofort erzählte Murat von seinem muslimischen Fasten und wie gut es ihm tue. Ob wir Christen auch fasten, war dann die Frage, und so erzählten wir von der christlichen Fastenzeit vor Ostern. Es war ein schöner Abend und ein lehrreicher dazu. Wie schön, wenn Menschen zu ihrem Glauben stehen, davon erzählen und gleichzeitig offen und interessiert sind am Glauben anderer, ohne zu bewerten. Und wie Gastfreundschaft solche guten Begegnungen ermöglicht.
Viele solcher Begegnungen wünsche ich auch Ihnen. Zusammenkommen ist immer eine gute Idee, nicht nur im Urlaub. Und damit sage ich Tschüss für heute. Das Kirchenmagazin geht zu Ende. Ich bin Britta Jensen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommertag und einen gesegneten Sonntag.